Ja, schönen guten Morgen, hier sind wir wieder, die beiden Positionierungsrebellen von der großefreiheit.com, Jens Alsleben und...
Ja, Christo, moin moin.
Ja, moin moin. Moin moin ist das Stichwort. Wir haben eine wunderbare Interview-Dame, Gast bei uns, auch aus Hamburg, die Wiebke Köhler. Guten Morgen, Wiebke.
Guten Morgen in die Runde.
Ja, wir haben eben schon mal ein bisschen was aufgenommen und mussten mal wieder abbrechen, weil wir vergessen haben, auf Aufnahme zu drücken. Und da haben wir dann schon erzählt, dass wir drei Hamburger also durchaus mal in Schnacken kommen können, weil das hier in Hamburg so üblich ist. Und lasst euch davon nicht irritieren. Ja, wir sind heute mit der Wiebke zusammen, sind total happy und stolz, dass du bei uns bist im Podcast zum Thema Führen unter Unsicherheit. Und bevor wir dazu kommen, vielleicht ein paar Worte zur Wiebke, ist nämlich so eine Powerfrau. Also die Wiebke, da kommt jetzt gerade noch ein anderer Anruf rein.
Der ist schon abgelehnt.
Achso, wenn der spannend ist, nehmen wir den auch mit rein im Podcast. Kein Also die Wiebke hat eine Strategieberatung, die heißt Impact Wunder. Das finde ich schon mal einen großartigen Namen. Aber der Weg hat angefangen bei Roland Berger. Da hat sie dann erstmal gelernt, wie man DIN A4 quer vollpinselt. Also sie kann Charts malen und viele Informationen komprimieren. Dann ist sie zur Swiss gegangen. Da hat sie gelernt, den Flugverkehr von unten zu steuern und vor allen Dingen so attraktiv zu machen über das Marketing, dass jeder hinterher mit der Swiss fliegen wollte. Dann ist sie zu McKinsey gegangen. Die haben nämlich gesagt, die brauchen wir. Die kann so tolle Marketing- und Vertriebstätigkeiten aufbauen. Das wollen wir bei uns auf europäischer Ebene mit ihr machen. Dann ist sie zu Zehnder und zu Heidrick & Struggles und hat Führungskräfte positioniert. Und dann hat die AXA gesagt, das macht die auch so gut, dann holen wir die mal in den Konzernvorstand und geben ihr das Personal, das Ressortpersonal. Das hat sie dann gemacht und danach hat sie gesagt, jetzt habe ich die Nase voll von Konzern. Jetzt mache ich selber was, hätte ich schon viel früher machen müssen, wahrscheinlich, und mache Impact-Wunder auf. Und ja, vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen von Impact-Wunder und wie es dazu gekommen ist.
Ja, gerne. Also ich bin mit Impact-Wunder in der Tat im Herbst jetzt gestartet, zusammen mit 10 anderen Kollegen, die auch alle mir über viele Jahre bekannt sind, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Ex-Kollegen von McKinsey und auch von Roland Berger. Und wir sind zurück in das Feld, was wir viele Jahre alle gemacht haben, nämlich Top-Management-Strategieberatung, und machen jetzt nicht mehr, sage ich mal, die gesamte Palette an Themen, dafür ist man mit 10 natürlich auch nicht groß genug, sondern haben uns auf 2 Themenfelder fokussiert. Das eine Feld heißt Marketing und Vertrieb und das andere hat mit Personal im weitesten Sinne zu tun, also mit Kulturwandel, New Way of Work, moderne Führung, Employer Branding und andere spannende Themen. Und mit diesen beiden Facetten sind wir jetzt aktiv, beraten Konzerne und Mittelständler und haben wirklich sehr viel Freude.
Ja, und uns drei prägt eine gemeinsame Vision, nämlich wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter begeistert zur Arbeit gehen. Du hast dich ja intensiv auch mit diesem Thema befasst, auch einige Artikel dazu geschrieben. Da kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf, aber du hast vor allen Dingen jetzt für dein letztes neues Buch, was jetzt erscheint, da mit Führungsrandgruppen gesprochen, nämlich die, die unter Unsicherheit führen. Du warst bei den KSK-Einheiten der Bundeswehr, du warst bei der GSG 9, du hast auch ansonsten sehr, sehr spannende Interviewgäste gehabt für dein Buch und da würde uns natürlich auch mal brennend interessieren, was da dein Takeaway war. Und was ich mitgekriegt habe aus unseren Vorgesprächen ist, dass vor allen Dingen in schwierigen Lagen die Menschlichkeit zählt und dass die Führungsprinzipien, die diese Damen und Herren an den Tag legen, sehr viel mit Wertschätzung ihrer Mitarbeitenden gegenüber zu tun hat und dass die Mitarbeiter natürlich, dass man alles dafür tut, dass es den Mitarbeitern gut geht und sie trotz schwieriger Lagen begeistert ihren Dienst nachgehen. Und das fand man natürlich so spannend, dass wir gesagt haben, Mensch, du kommst aus einer völlig anderen Richtung, als man das vielleicht denken mag. Und darüber müssen wir jetzt unbedingt mal eine Dreiviertelstunde sprechen.
Ja. Ja, gerne. Also vielleicht kann ich einmal kurz den Bogen spannen, wo das aus meiner Sicht halt herkam. Das erklärt dann ganz gut, wie ich da gelandet bin, wie du es gerade auch beschrieben hast. Aufsatzpunkt war letztes Jahr eine Marktforschungsstudie. Zusammen mit einem Kollegen hat uns mal die Frage interessiert, was begeistert Mitarbeiter eigentlich wirklich? Und wie gelingt es dem Arbeitgeber eigentlich in Zeiten demografischen Wandels, Mitarbeiter auch langfristig ans Unternehmen zu binden? Also welche Faktoren spielen da eine Rolle? Und dazu haben wir repräsentativ für Deutschland erhoben, was diese Faktoren sein könnten. Nummer 1 war, eine erfüllende Tätigkeit zu haben. Leuchtet irgendwie ein mit allen Stellhebeln, die man in der Personalarbeit hat, um das halt möglich zu machen. Und der zweite wichtigste Faktor war aber schon Führung. Und zwar eine authentische Führungskraft zu haben. Das hat uns dann natürlich zu der Frage verleitet, zu eruieren, was ist denn das genau? Was macht denn jetzt eine gute Führung aus? Und was heißt denn authentisch in dem Zusammenhang? Ja. Und das wiederum hat dann, genau wie du gerade gesagt hast, zu dem Buch Führen im Grenzbereich geführt, weil ich mir überlegt habe, dass es spannender wäre, mal zu schauen, wie es in Grenzbereichen denn so geht in Führung. Also in den Bereichen, in denen es zum Teil wirklich auch ums Ganze geht, nämlich um das eigene Leben. Und deswegen habe ich in der Tat sehr viel mit der Bundeswehr gesprochen und auch dem KSK in der Tat, aber auch mit der Bundespolizei, also der GSG 9, aber auch ganz anderen Bereichen, unter anderem der Wissenschaft, nämlich der Universität Frankfurt, mit VW, die mit dem Dieselskandal ja auch eine Menge gerade aufzuarbeiten haben, und auch mit Piloten im Cockpit und Chefärzten auf Intensiv- und Notfallstationen. So, und das Interessante ist tatsächlich, dass man ja, glaube ich, feststellen muss, diese Grenzbereiche sind alle total divers. Die Prinzipien guter Führung sind aber in all diesen Bereichen gleich. Und
Achtung, langsam, das müssen wir nochmal wiederholen. Die Führungsprinzipien in all diesen Bereichen ist tatsächlich gleich.
Ja.
Also da kann man jetzt richtig was mitnehmen. Da kann man nicht sagen, ach, die machen ja ganz was anderes, das betrifft mich nicht, sondern hier kann jeder was mitnehmen jetzt.
Ich denke schon, weil die Tätigkeit ist natürlich was ganz anderes. Ob ich Kommandosoldat bin oder Chefarzt, der operiert, selbstverständlich ist die Tätigkeit unterschiedlich, aber die Art und Weise, wie Mitarbeiter geführt werden, nach welchen Prinzipien, ist sehr vergleichbar und sehr ähnlich und aus meiner Sicht auch komplett übertragbar in den Unternehmensalltag.
Kannst du mal so die wichtigsten Prinzipien nennen?
Na, es geht zum einen erstmal damit los, ich würde mal sagen, es gibt immer den Kopf von Führung und es gibt das Herz. Ja? Den Kopf, damit meine ich sowas wie eine klare Führungslinie, also ein Prinzip. Führe ich rollengebunden oder führe ich zum Beispiel personengebunden? Also wen ernenne ich denn zu einer Führungskraft oder zu einer bestimmten Führungsaufgabe? Das ist so ein bisschen eher die Struktur. Was ist der Führungsstil? Mit welchem Führungsmodell arbeite ich? Und auf der Herzseite geht es dann um das, was du, Jens, auch schon angesprochen hattest, nämlich die Tugenden oder die Werte, mit denen geführt wird. Auf beiden Seiten gibt es sehr viel, was diese verschiedenen Grenzbereiche eben verbindet und was übertragbar ist. Also ein Beispiel, das KSK, also Kommando-Spezialkräfte bei der Bundeswehr, führt für ihre Kommandos zum Beispiel nicht hierarchisch. Und das ist erstmal erstaunlich, weil natürlich die Bundeswehr ja sehr hierarchisch ist. Und natürlich spielt Hierarchie da auch eine Rolle im Sinne einer Strukturgebung. Aber für so ein Kommando, das sind typischerweise 4 Soldaten, wird derjenige von diesen 4 gewählt zum Führer, okay, also zum Kommandotruppführer, der die meiste Erfahrung mitbringt und das höchste Vertrauen seines Teams genießt. Es ist also eine rollengebundene und auch eine situative Führung, wenn man so will. Denn derjenige ist dann nur für dieses Kommando sozusagen bestimmt, das Kommando anzuführen. Ja? Und das ist nicht zwangsläufig der Ranghöchste, der Oberst oder der Hauptmann, sondern zum Teil halt ein Feldwebel, weil der aber in dieser Situation die meiste Erfahrung mitbringt und seine Kollegen ihn deswegen dazu ernennen. Das ist schon sehr erstaunlich und das kann man natürlich selbstverständlich in Konzernen auch so machen, projektbezogen, denjenigen zum Projektleiter zu ernennen, der eben ähnliche Projekte schon gemacht hat, sehr viel Erfahrung mitbringt und deswegen wahrscheinlich am geeignetsten ist, das zum Erfolg zu führen.
Thema Krise. Das finde ich ja gerade ganz, oder finden wir auch im Moment sehr spannend, weil das wird uns die nächste Zeit noch begleiten, dieses Thema Krise. Und ich würde gerne mal etwas mit dir abgleichen, eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe vor Jahren. Ich habe mal weil ich viel mit Hochseilgarten gemacht habe, eine Ausbildung zum Hochseilgarten-Sicherheitstrainer gemacht. Und da ging es darum, wenn jemand psychisch kollabiert und hängt im Seil, wie holt man den da raus? Mhm. Und da ging es darum, eine Beziehung aufzubauen, Und zwar mit einer ganz klaren Ansprache, so dass du mit unheimlicher Klarheit, mit Direktheit, die erstmal erschreckt, aber so eine Sicherheit gibt, dass derjenige, der da hängt und gar nicht mehr abgelenkt durch irgendwas sein kann, sondern sich nur noch auf die Führungsposition, nämlich der gerade zum Retten kommt, konzentriert. Mhm. Und da war ganz wichtig, den Augenkontakt zu halten, klare Ansprache und klare Ansagen, was er zu tun hat. Mhm. Und was mich interessieren würde, ist das vielleicht, was wir da gelernt haben, ein Prinzip, wie man GSG 9 oder in wie auch immer in diesen Extremtruppen mit Extremsituationen, ist das etwas, was man sagen kann, verallgemeinern kann? Das ist also jetzt zum Punkt der Frage, geht es um die Beziehung, um die Klarheit in der Beziehung, die letztendlich da in solchen Bereichen oder in solchen Zeiten hilft?
Also ich denke auf jeden Fall, wobei du jetzt etwas ansprichst, was sich ja ganz situativ, ganz schnell irgendwie gerade so ergibt, ja. Diese Teams wie eine GSG 9 oder das KSK oder meinetwegen auch ein Notärzte-Team, die arbeiten ja teilweise schon länger miteinander zusammen, die kennen sich und da ist Vertrauen etabliert. Ich glaube nämlich, dass Vertrauen typischerweise in solchen Teams, die gemeinsam so eine Krise bewältigen, eine ganz große Rolle spielt. Und Vertrauen entsteht natürlich dadurch, dass ich mich auf den anderen ein Stück weit verlassen kann, sowohl in fachlicher Hinsicht. Ich weiß, der kann genauso viel wie ich, der kann mir auch das Leben retten, dem vertraue ich auch mein Leben an und umgekehrt. Das ist ja die höchste Art oder die höchste Form von Vertrauen, die man einer anderen Person geben kann eigentlich. Das wiederum fußt aber natürlich auf dem Wissen, dass alle gleich gut geschult und trainiert sind, dass alle also irgendwo im Sinne einer Normalverteilung rechtsschief verteilt sind. Das ist auch der einzige Unterschied, würde ich sagen, zum normalen Konzern, wo du ja natürlich eine Normalverteilung an hoch- und niedriger leistenden Menschen hast und auch verschiedenste Altersgruppen abgebildet hast. Das hast du jetzt in diesen Spezialeinheiten so nicht. Aber das Prinzip dahinter, Vertrauen und sich auf die Leistungsstärke und das Commitment meines Teammitglieds da verlassen zu können, ist wichtig.
Also die
Entschuldigung, ja, das ist nur das eine Prinzip, genau. Das zweite, was du jetzt ansprichst, ist natürlich Kommunikation. Wie gehe ich jetzt in einer Krisensituation mit Dingen um? Und da habe ich jetzt jedenfalls von den Spezialkräften gelernt. Es sind verschiedene Prinzipien. Kommunikation ist eins davon, gar keine Frage. Also Kommunikation ist wichtig, eine klare Ansprache. Auch einfach zu bleiben in dem, was man kommuniziert. Ja. Und nicht zu viele Dinge reinzuwerfen. Das verwirrt nämlich dann den anderen und dann verliert man den Fokus. Also insofern würde ich sagen, priorisieren und klar kommunizieren hat seinen Wert. Aber es geht natürlich auch darum, um Deckung, also Solidarität oder mit dem Team gemeinsam Dinge voranzubringen. Und natürlich geht es auch um in Bewegung bleiben, also sich adaptieren können, sich flexibel auf eine Krisenlage einzustellen. Insofern sind das verschiedene Elemente. Aber ich würde das teilen, was du gerade aus dem Hochseilgarten da erzählt hast.
Wenn du jetzt mal einen kleinen Maschinenbauer nimmst, der mit seinen 20 Angestellten momentan vielleicht mit einer deutlich zurückgegangenen Auftragslage zu kämpfen hat und die 20 Mitarbeiter, weil das Ganze eben jetzt auch nicht in der Großstadt ist, die sind darauf angewiesen, dass sie weiter dort arbeiten können und es ist überall, schlagen sozusagen die Granaten ein. Wie würde sich das denn übertragen lassen auf die Führung dieser kleinen Crew?
Naja, ich glaube, das fängt ja wie immer bei Führung damit an, dass man die Lage bewertet. Also was passiert jetzt eigentlich gerade? Da geht es jetzt nicht darum, in extenso eine 50-Seiten-Präsentation zur Lage oder zur Strategie zu schreiben, sondern relativ schnell zu erfassen, was passiert gerade und welche Handlungsoption habe ich. Und natürlich gegeben dessen, dass ich als Unternehmen ja irgendein Ziel verfolge, auch die Frage, was ist jetzt das wichtigste Ziel, dem ich folgen sollte? Ja, also für einen Mittelständler vielleicht meine Kunden bei Laune halten. Oder vielleicht ist es auch eine finanzielle Frage, mein Working Capital sichern. Also wie kann ich Außenstände reinholen? Das wiederum kann natürlich jeder Unternehmensleiter nur für sich selber festlegen. Aber eben genau diese Festlegung auf ein, zwei Fokusthemen oder Prioritäten und das dann ganz klar zu kommunizieren, das sind unsere beiden Prioritäten, auf die stürzen wir uns jetzt. Und nicht nur das zu tun, sondern auch noch genau zu sagen, wer denn jetzt welche Aufgabe übernehmen sollte. Ja, damit auch eben klar ist, wer jetzt eigentlich dazu beitragen kann und wie. Das ist wichtig. Was auch nicht vergessen werden sollte, ist, das Warum zu erklären. Ja, also das machen eigentlich diese Special Forces sehr gut, finde ich. Sie geben nicht nur vor, was zu tun ist und bis wann das zu erledigen ist, sondern sie erklären auch ganz klar, warum das nötig ist. Und dieses Warum gibt ganz viel Sinnvermittlung. Was wir ja eingangs gehört hatten, auch aus der Mitarbeiterbegeisterungsstudie, die Frage, was man als erfüllend empfindet, hat eben sehr viel damit zu tun, dass ich verstehe, warum ich das überhaupt tun soll. Und das ist natürlich zum Teil höchst persönlich, aber schon als Führungskraft aus meiner Sicht eine wichtige Aufgabe, das eben auch mit zu vermitteln.
Ja, wenn ich jetzt auf deine effektiven Treiber gucke für die Mitarbeiterbegeisterung aus deiner Studie, dann ist es so, dass du gesagt hast, also ein Top 1 ist die Frage nach der eigenen Arbeit, Tätigkeit. Ne? Also es muss irgendwie sinnstiftend sein, was ich tue. Und das, was ich tue, das muss in meinem Kompetenzbereich, muss ich auch erledigen können. Also ich darf mich nicht ständig überfordert fühlen, aber ich darf mich auch nicht unterfordert fühlen, weil es irgendwie, weil ich überqualifiziert bin. Dann kommt die authentische Führung, das hast du schon gesagt. Und dann kommt das Thema Fürsorge und Sicherheit. Und das ist, da gehen wir mal wieder jetzt auf den Mittelständler. Das Thema Fürsorge und Sicherheit, um die Mitarbeiter bei Laune zu halten, das hat halt auch wirklich was damit zu tun, dass man sich um jeden Einzelnen da auch kümmert. Dass der Mitarbeiter in der Situation sich gesehen fühlt und tatsächlich auch mit seinen Sorgen und Ängsten auch irgendwo anlanden kann und nicht das Gefühl hat, dass er alleine steht mit seinen Themen und die oberste Führungsriege schließt sich immer nur in Konferenzraum ein. Ne? Also gesehen werden, sagen Leute, pass auf, ich weiß auch nicht alles, ich habe nicht für alles eine Lösung, aber wir kriegen das gemeinsam hin. Hast du alles, was du brauchst? Was kann ich noch für dich tun als Chef? Sag mir, was du brauchst, dass du jetzt hier weiterarbeiten kannst oder sag mir, was du brauchst, damit du dich einigermaßen sicher fühlst, also die mit den Leuten in eine enge Kommunikation gehen. Wie ist das?
Ja, ich meine, Kommunikation ist es ja immer und das, was du jetzt gerade erwähnst, nennt die Bundeswehr Deckung geben, aber das heißt ja im Prinzip nichts anderes in der zivilen Welt als füreinander einstehen und auch zu vermitteln, wir schaffen das irgendwie gemeinsam. Und Kommunikation ist ja auch in Nicht-Krisenzeiten eins der wichtigsten Instrumente und in der Krise verstärkt sich das Ganze natürlich. Und ich würde auch immer den Rat geben, selbst wenn ich die Antwort nicht habe, klare Kante zu zeigen, ist in der Krise noch wichtiger und dann lieber offen auszusprechen und zu sagen, wir wissen noch nicht, wo sich das hin entwickelt. Auch ich habe da noch 3 Fragezeichen. Was ich euch sagen kann, ist, dass wir gemeinsam einen Weg erarbeiten und hier keinen zurücklassen. So, ich glaube, das an sich vermittelt dann Fürsorge. In Nicht-Krisenzeiten heißt Fürsorge natürlich auch so etwas wie Absprachen einzuhalten, was Karriereentwicklungsschritte angeht oder mögliche Trainings oder eine Weiterentwicklung auf eine andere Position im Konzern oder was auch immer. Während Sicherheit eigentlich den Aspekt meinte, habe ich zukünftig noch einen Arbeitsplatz oder nicht? Und auch hier empfiehlt sich, da sind wir wieder bei dem, was Jörg ja eben auch gefragt hat, Kommunikation, auch hier empfiehlt sich, eine klare Kante zu zeigen. Wenn ich's weiß, aber noch nicht sagen kann, dann würde ich immer dazu raten, das auch einfach klar und transparent so zu kommunizieren. Es ist auch klar, dass ich als Führungskraft oder als Vorstand nicht alles kommunizieren kann. Auch dafür haben Mitarbeiter Verständnis. Aber gar nicht zu kommunizieren, ist aus meiner Sicht die schlechteste Option.
Wiebke, mal Hand aufs Herz. Was denkst du, wie viele Führungskräfte wirklich die innere Stärke haben, selbst so zu agieren? Vom Gefühl her, was begegnet dir?
Also prozentual kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber ich erlebe schon, dass da eine große Unsicherheit in Summe bei Führungskräften da ist. Ja, das hat damit zu tun, dass wir ja auch sehr viel alle gelernt haben, wie so Konzernwelten gehen, wie Leute für bestimmte Verhaltensweisen auch abgestraft werden. Es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass eigentlich gar nicht umfangreich genug aus meiner Sicht Führung trainiert wird.
Absolut.
Was machen wir denn in Konzernen? Wir schicken Menschen auf ein 3-Tages-Führungskräfteseminar und dann glauben wir, jetzt können sie alles. Das ist, glaube ich, ein bisschen fahrlässig. Dann kann jemand bestimmte Dinge tun, keine Frage. Aber ist er dann schon ein echter Meister im Thema Führung? Da macht die Bundeswehr das wirklich anders. Über einen 6 Jahre dauernden Prozess werden unterschiedlichste Facetten trainiert, sodass die Kameraden dann tatsächlich in verschiedenen Verwendungen, wie es bei denen heißt, dann eben auch reüssieren können und wirklich auch krisenfest sind. Das tun wir halt im Konzern nicht und das trägt natürlich auch, glaube ich, zu einer gewissen Verunsicherung bei. Also, plus, entschuldige, noch ein Aspekt klar, nur, weil wir sehen ja auch gerade in letzter Zeit sehr viele Krisen. Ja, also ich meine, wir haben eine Umweltkrise, wir hatten eine Flüchtlingskrise, wir haben jetzt Corona. Daran wird sich garantiert eine Wirtschafts- oder Weltwirtschaftskrise anschließen. Und das macht natürlich neben Digitalisierung und der Frage Selbstorganisation, braucht man mich als Führungskraft überhaupt noch? Das alles kreiert natürlich unglaublich viel Unsicherheit zu einem sowieso schon vielleicht nicht bestmöglich trainiertem Ansatz zum Thema Führung. Ja. Insofern, Jörg, ich habe die prozentuale Zahl nicht, aber ich würde sagen, es gibt große Unsicherheiten in dem Bereich.
Also das ist auch meine Erfahrung, die ich in den Unternehmen gemacht habe. Ich bin seit 20 Jahren unterwegs in verschiedensten Unternehmen, im Mittelstand, in Konzernen, überall. Und da ist auch mir aufgefallen, dass Führung in erster Linie eine Selbstführung ist. Und ich habe festgestellt, dass viele Unternehmer oder viele Führungskräfte auch Führungskräfte geworden sind, um etwas zu kompensieren. Die sind nicht unbedingt die Menschenversteher, die man sich wünscht, sondern sie sind eher jemand, der von außen was braucht als Führungskraft von den Mitarbeitern, um sich besser zu fühlen. Und gerade für diesen Typus wird es dann natürlich schwer. Und diese, du hattest vorhin von dem Warum gesprochen, was ich auch für enorm wichtig finde. Mhm. Wenn sich eine Führungskraft die Frage selber nicht beantworten kann und nicht nur mit dem Unternehmenszweck, sondern warum bin ich Führungskraft geworden? Weil ich habe auch erlebt, auch in meiner Zeit, als ich noch Angestellter war, dass Führungskräfte immer die waren, die fachlich am besten waren. Die wurden immer zu Führungskraft, ich sag mal, teilweise gedrängt. Und die hatten teilweise gar keine innere Motivation, Führungskraft zu werden, aber das ihnen blieb eigentlich gar nichts anderes übrig. Und die haben jetzt natürlich in Krisensituationen, weil schön Wetter, das ist wie beim Segeln, wenn das Wetter schön ist, es ist eine seichte See, dann kann auch jeder irgendwie an der Pinne stehen oder am Steuerrad stehen. Aber wenn Sturm aufkommt, dann sieht das wieder ganz anders aus. Und dann muss auch die Mannschaft funktionieren und dann muss dieses ganze Thema Vertrauen da sein. Und da sehe ich im Moment eine große Herausforderung. Und ich glaube aber auch, dass in vielen Führungskräften viel mehr Potenzial steckt, was man entwickeln kann.
Ja. Also glaube ich auch, absolut. Aber du brauchst ein Grundinteresse an Menschen, glaube ich, wenn du führen möchtest. Wenn du das absolut grundsätzlich gar nicht hast, ist das jetzt keine Abwertung.
Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Das steht ja schon in der schönen Dienstvorschrift der inneren Führung. Und du weißt ja, ich bin ja auch durchs Militär gelaufen. Ich will noch mal einen Artikel, es geht um Authentizität und um Selbstführung. Da steht so schön drin, Artikel 622, also in der inneren Führung der Bundeswehr, das Wissen um die eigenen Grenzen erleichtert den Umgang mit den Stärken und Schwächen der anderen. Hierzu ist eine kritische Selbsteinschätzung erforderlich. Vorgesetzte müssen sich bewusst sein, dass ihr Verhalten durch ihre, in dem Fall militärische und zivile Umwelt, stets aufmerksam beobachtet und beeinflusst wird. Sie vergeben sich nichts, wenn sie ihren Soldatinnen und Soldaten um Rat fragen und gegebenenfalls auch Fehler eingestehen. Ehrlicher Umgang mit sich selbst erhöht die Autorität als Vorgesetzter bzw. als Vorgesetzte.
Ja, ich meine, ist das nicht einfach mal ein wunderschönes Plädoyer dafür, dass ich als Führungskraft vielleicht mehr Erfahrung habe, aber nicht der bessere Mensch bin? So. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was wir in Konzernen, da nehme ich mich gar nicht aus, vielleicht nicht stark genug beachtet haben. Also natürlich geht es uns ja darum, High Potentials, also Leistungsträger zu fördern, die mit Ehrgeiz und auch echt guten Fähigkeiten da voranmarschieren. Wir haben, finde ich, nur zu wenig Wert darauf gelegt, dass das eben nicht gegen ein Team oder gegen die anderen sozusagen passiert, sondern wir haben eigentlich, ja, darauf finde ich gar keinen Wert gelegt oder jedenfalls nicht genug, haben nur darauf geachtet, ob jemand leistet. Und ich glaube, da braucht es eine etwas andere Ausbalancierung, ja, also das heißt nicht, dass wir alle Altruisten werden müssen, aber den reinen Egoisten nach vorne zu lassen, hilft eigentlich nicht, ja, es braucht einen anderen Wertekanon und das, was du da jetzt gerade gelesen hast, würde ich mal mit Bescheidenheit und Demut umfassen oder wie es ein General der Luftwaffe gesagt hat, wer führen will, muss auch dienen können und da ist einfach sehr viel Wahres dran und das meine ich mit Bescheidenheit und Demut und sich selber nicht eigentlich für den besseren Menschen zu halten.
Wiebke, ich würde gerne nochmal auf das Thema, du hast ein Forschungsprojekt gehabt, Wettbewerbsfaktor Mensch, richtig?
Ja, genau, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, ja.
Ja, und ich denke jetzt gerade so an den Mittelständler. Und der lebt häufig noch in dieser Welt so, ich weiß, wie es geht. Und wenn ich euch sage, wie es geht, dann funktioniert das hier auch alles. Und jetzt sind wir ja in einer disruptiven Veränderungswelt, wie du auch gerade schon geschildert hast. Und jetzt wird es für viele Mittelständler dann schwierig, da loszulassen. Weil ich glaube, wenn der Mittelständler für sich, also es gibt ja immer so zwei Ebenen, es gibt die Kopfebene und die Herzebene. Und der Weg vom Kopf bis zum Herz, der ist manchmal sehr, sehr, sehr lang. Und wenn er mit dem Herzen versteht, wenn er mehr loslässt und seinen Mitarbeitern einen Raum gibt, dass die dann als Wettbewerbsfaktor für ihn einen großen Vorteil bieten, weil sein Unternehmen wird innovationsfähiger, wird wettbewerbsfähiger, wird einfach besser performen am Markt. Wenn er das verstehen würde, wie kommt man dahin? Das ist meine Frage auch immer. Was sind deine Erfahrungen? Wie schafft man es, einen gestandenen Mittelständler, der in guter Absicht natürlich sein Unternehmen führt, ihm dahin zu bringen, dass er seinen Führungsstil verändert in einen kooperativeren, weil der wichtige Faktor sind ja eigentlich die Beziehungen der Menschen, die also er zu seinen Mitarbeitern und seine Mitarbeiter zu seinen Kunden. Es gibt ja diesen schönen Spruch, so wie der, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, so gehen auch die Mitarbeiter mit den Kunden um. So, und wie kriegt man den dahin? Hast du da mal eine Erfahrung gemacht? Gab's da etwas in deinem Forschungsprojekt?
Nee, also das tatsächlich haben wir jetzt nicht untersucht, aber ich meine, aus 23 Jahren Berufserfahrung habe ich da irgendwie eine klare Meinung zu. Ich denke, es gibt eigentlich zwei Facetten, die du ansprechen kannst. Einmal, du hast ja gerade den Kopf schon erwähnt, also die logisch denkende Seite kannst du ganz gut ansprechen, indem du Zahlen vorlegst. Du kannst einfach mal berechnen, was begeisterte Mitarbeiter an mehr bedeuten, also ökonomisch, ja, im Sinne von ökonomischem Nutzen. Was ist denn, wenn Mitarbeiter begeisterter sind? Dann arbeiten sie typischerweise engagierter, sie liefern eine andere Arbeitsqualität, sie engagieren sich stundenweise tatsächlich auch mehr als ihre üblichen 38 oder 40 Stunden. Sie sind weniger krank. Dafür gibt es empirische Belege. Das heißt, die Fehlzeiten gehen runter. Und das alles aufaddiert hat ja einen ökonomischen Wert, ja, den man auch in Euro berechnen kann. Für Deutschland haben wir ihn mal ausgerechnet bei ungefähr 275 Milliarden Euro. So, je nachdem, wie groß dieses Unternehmen jetzt ist, wird es auch da einen gewissen Wert haben. Plus, es gibt Branchen, in denen es eine Risikomanagementfunktion gibt. Und wir haben zum Beispiel in anderen Positionen mal berechnet, was der Kulturwandel, wenn er nicht kommt in unserem Unternehmen, was das eigentlich für ein Risiko fürs Unternehmen an sich bedeutet. Weil wir Marktanteile verlieren, weil wir nicht Positionen nachbesetzt bekommen und so weiter. Damit bedienst du eigentlich die rationale Seite im Gehirn, weil du legst eine Zahl vor. Typischerweise wird das schon auf viele, glaube ich, ansprechend wirken, ja, denn in dem Moment, wo du eine Zahl, die dreistellig millionenmäßig hoch ist, da auf den Tisch legst, hört dir jeder zu. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Die emotionale Seite hier hat natürlich etwas höchstpersönlich mit diesem Menschen, dem Unternehmer im Mittelstand jetzt zu tun und mit der Bereitschaft, glaube ich, sich selber weiterzuentwickeln und mal drüber nachzudenken, was sein Selbstbild ist und wie das die fremde Wahrnehmung seiner Person ist. Dazu braucht es aber natürlich eine eigene Offenheit dieses Unternehmers, dann auch zu sagen, ich bin bereit, mir das mal anzutun, was andere über mich denken, wie sie mich wahrnehmen und wie ich vielleicht besser werden kann, weil das auch für mein Unternehmen was Besseres mit sich bringt. Aber da sind wir dann in einer anderen Diskussion, die eher Coaching heißt, glaube ich.
Das ist ja dann diese Nummer, die ja gerade auch durch die Presse geht und von Bodo Jansen und Ubstalbum, ne? Der hat das ja so gemacht, der hat sich ja diese Frage gestellt. Und ich würde mir wirklich wünschen, auch von Herzen wünschen, dass mehr Mittelständler sich auch mal diese Frage trauen. Ich glaube, viele trauen sich das auch gar nicht, weil sie vielleicht auch gar nicht hören wollen, was die Mitarbeiter sagen. Und das wäre so ein Wunsch für mich und oder auch für uns, da haben Jens und ich auch schon oft drüber gesprochen, über wie können wir das schaffen, dass, weil eine Vision von uns ist ja, dass kein Mensch mehr arbeiten soll. Und mit nicht arbeiten meinen wir oder meine auch ich persönlich, dass die Menschen ihrer Leidenschaft nachgehen können. Also richtig wollen, was du vorhin auch gesagt hast, also ein Warum im Herzen haben. Und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, einer, der will, der leistet letztendlich mehr als fünf, die müssen. Und das wäre so ein Wunsch, dass wir das wirklich in die Herzen bekommen, so zu agieren wie der Bodo Jansen. Also dafür stehen wir und wir sind ja in unserer Partnerschaft, Jens und ich, noch relativ jung, aber das ist unsere Vision, dass wir da hinkommen, dass wir ein Forum bieten für Menschen, die das auch wollen, ohne dass sie jetzt unbedingt ins Kloster müssen.
Nee, absolut, aber das ist für mich gar nicht esoterisch, wenn ich das kurz kommentieren kann, weil ich habe das selber bei McKinsey erlebt und ich habe das natürlich jetzt beim KSK oder auch in der GSG 9 erlebt. Warum machen die denn ihren Job? Also warum sitzen die denn da, sind monatelang irgendwo in einem dritte Weltland, also Afghanistan, Mali, wo auch immer, und nehmen das auf sich? Also ich meine, die geben ja auch ganz viel anderen Komfort, Beziehungsqualität und so weiter, geben die ja auch her. Und die tun das aus diesen Gesprächen, was ich jedenfalls denke oder gehört habe, ist zum einen natürlich, weil man es kann. Also da ist auch ein gewisser Stolz darauf, dass man etwas kann. Man ist einfach in einer bestimmten Fähigkeit so ausgebildet und in diesem Team dann so zu Hause, dass das unglaublich Freude macht, offensichtlich da mitzuarbeiten. Ich kann es für mich, für McKinsey auch so sagen, es war ein unglaubliches Erleben, weil man selber Teil dieses Teams war. Also erstens, weil man etwas konnte und seine Kollegen auch, aber weil man auch diesen Team-Spirit hatte. Oder die Bundeswehr nennt das Kameradschaftsgeist, im besten Sinne des Wortes. Ja. Aber es ist ja unterm Strich das Gleiche. Ich vertraue meinem Team. Ich habe mit dem eine unglaublich gute Zeit und wir erreichen auch noch was Sinnvolles. Weil wir befreien vielleicht Bundesbürger, die irgendwo in Geiselhaft sind oder was auch immer. Oder ich habe ein tolles neues Konzept, das ich erarbeite und meinem Klienten am nächsten Tag vorlege. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, hast du völlig recht, der motiviert ja unfassbar. Du guckst ja gar nicht auf die Uhrzeit und die Zeit verfliegt wie im Fluge und du denkst dir so, boah, es ist schon wieder 23 Uhr. Aber du hattest Spaß, du bist mit Begeisterung dabei gewesen und das teile ich als Vision, dass es schön wäre, wenn wir das halt auch in Konzernen ein bisschen stärker wieder etablieren könnten.
Ja, Jens?
Wenn ich da kurz auch nochmal reingehe, um mal wieder den Kopf auch zu bedienen, wenn man jetzt mal Gallup nimmt mit dem Clifton Strengths, diese stärkenbasierte Führung, da ist es nachweislich so, wenn jemand seinen Stärken entsprechend eingesetzt wird, und das ist ja total offensichtlich, geht mir und dir und dir ja auch so, wenn ich irgendwas machen kann, was ich auch tatsächlich, worauf ich Bock habe, dann mache ich das natürlich viel einfacher. Und wenn ich in meinen Kernstärken unterwegs bin, dann ist es so, dass ich aus dieser Tätigkeit sogar Energie ziehe, unerschöpflich bin und nahezu perfekt ableiste. So, Gallup hat da jetzt 12 Millionen Menschen durch diesen Clifton Strengths Test oder diese Positionsbestimmung, ist ja kein Test, sondern eine Positionsbestimmung durchgeschleust und hat mittlerweile 20 Jahre lang KPIs gesammelt, wie sich diese Clifton Strengths geführten Teams entwickeln. Und da muss man feststellen, die haben eine bis zu sechsmal höhere Mitarbeiterbindung und eine Fluktuationsrate, die um bis zu -65% unter den normalen Fluktuationsraten liegt. Und da sind wir halt wieder beim EBIT. Ne? Wenn ich die Leute sehe, dafür muss ich aber meine Leute natürlich kennen, dafür muss ich natürlich wissen, was sind denn deren Stärken, was sind denn deren Potenziale. Wenn ich das rausarbeite und ich dann die Arbeitswelt so baue, dass sie in ihren Stärken unterwegs sind, dann ist das der größte Produktivitätsswing, den ein Unternehmen überhaupt erbringen kann. Das ist weit, weit besser als jede Cost-Cutting-Measure. Das ist weit, weit besser als jede andere Maßnahme von außen, weil da das Potenzial schon vorhanden ist. Ja, und dann habe ich eine Nachhaltigkeit, das ist das nächste, Cost-Cutting kann ich einmal machen, meine Mitarbeiter stärkenbasiert einsetzen, das ist nachhaltig. Das heißt, dieser Effekt, der dilutiert nicht mehr über die Zeit.
Absolut, aber ich glaube genau, da sind wir uns jetzt hier zu dritt total einig und das belegt ja auch die Marktforschung aus dem letzten Jahr, dass das eben wirklich genau der Punkt ist. Ich glaube, Erkenntnisprobleme haben wir da keine. Es geht ja eher um die Frage, wie kriege ich das jetzt tatsächlich erzeugt? In so einem Spezialistenverband wie einer GSG 9 ist das vielleicht einfacher, weil die Gruppe an sich homogener ist in ihrem Leistungsvermögen und auch von ihren Altersgruppen her. Im Konzern das so zu etablieren, ist halt durchaus schwer, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Und da sehe ich das, Wiebke, finde ich jetzt ganz spannend, weil du sagst, bei der GSG 9, da ist das vielleicht homogener. Und meine Erfahrung über die Jahre ist, dass diese Homogenität, die kannst du herstellen über eine Vision. Weil, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Warum ist denn die Atmosphäre in einem Segelclub, in einem Golfclub, nimm was du magst, warum ist die Atmosphäre da immer so angenehm? Weil die alle das Gleiche wollen. Wer in den Segelclub geht, der will nicht Fahrrad fahren, sondern der will segeln. Das heißt, also, er hat eine Leidenschaft dafür.
St. Pauli, HSV.
Im Golfclub genau das Gleiche. So, und wenn du das, und das ist immer so, was für mich so oben aufliegt, wenn du als Unternehmer es schaffst, eine Vision zu etablieren, die alle wollen, dann gibt es da auch echte Beziehungen. Weil wenn du in ein Unternehmen guckst, gibt es da im Grunde keine echten Beziehungen. Weil Die Leute gehen dahin, um Geld zu verdienen. Das macht aber jeder für sich. Jeder bleibt damit für sich alleine. Er hat da zwar Aufgaben, er wird vielleicht auch in seinen Stärken eingesetzt, aber es gibt trotzdem keine große Gemeinsamkeit. Und wenn du als Unternehmer in der Lage bist, das herzustellen, wirklich mit dem Herzen, da gibt es ja große Beispiele, die werden immer wieder genommen und darum hört man sie kaum noch, wie Apple zum Beispiel. Aber ich sag mal, gehen wir mal zurück zu Martin Luther King, der gesagt hat, ich habe einen Traum und damit sein Innerstes nach außen gekehrt hat und es damit geschafft hat. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, dass du nicht für deinen Chef arbeitest, dass du nicht für deinen Chef durch dick und dünn gehst. Das ist gut, das ist fein. Aber noch besser ist, wenn du es für dich selber tust und du mit deinem Chef die gleiche Richtung gehen willst, von dir aus. Mhm. Und das, finde ich, ist das Einfachste. Wenn du das als Unternehmer schaffst, dann hast du und dann noch dieses, was Jens gerade sagte, da noch einen drunter oder einen draufsetzt, wie auch immer das sehen will, den stärkenbasiert einsetzt, dann kann doch dein Unternehmen, reden immer alle von agilen Unternehmenskulturen, dann läuft doch dein Laden alleine, weil jeder selber laufen will.
Und absolut. Das ist so. Und das ist so genau etwas, so. Ne? Aber welches Unternehmen kennst du, das jetzt tatsächlich einen Purpose so vermittelt? Also eine Strategie hat ja jeder, aber das bedient ja die rechte, also das bedient die linke Seite, deine rationale Seite. Und genau. Du weißt dann, okay, Kundenwachstum und XY, Märkte, wir wollen Nummer 3 Marktführer werden, wir müssen so und so viel die Kosten senken, was auch immer die Strategie ist. Genau. Das ist ja nicht der Purpose, das ist ja nicht Nein. Das, wofür die Leute aufstehen. So, und bei den Soldaten war es jetzt tatsächlich so, was ist deren Purpose? Also ich glaube wirklich, die glauben zutiefst daran, dass sie was Sinnvolles tun und dass sie die Demokratie und die Freiheit Deutschlands verteidigen. So das kann Gens ja mal kommentieren. So. Ja. Und das ist doch hochemotional. Jawohl. Also das Vaterland zu verteidigen, das sind jetzt meine Worte, ja, ein bisschen pathetisch, gebe ich zu, aber jetzt mal zugespitzt, ja, das trägt doch unglaublich.
Du schwörst sogar einen Eid auf die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundrechte. Also du schwörst dich ein auf diese Vision.
So, eben. Also, und jetzt möchte ich doch nur mal wissen, wo habt ihr, also ich meine, klar, stell dich in Zuffen, darf man hier Werbung machen? Also vielleicht auch nicht. Wir reden mal von einem Groß, darf man? Gut. Also reden wir mal von Porsche.
Wir sind ja unter uns.
Ja, wir sind unter uns,
genau. Ist unbezahlt.
Stell dich doch mal fürs Werkstor bei Porsche hin, da wirst du dann auch Leute hören, die da rauskommen und sagen, oh, okay, gibt vielleicht auch andere, aber ich baue doch das coolste Auto der Welt. So. Also ich meine, das ist schon emotional, wenn das sozusagen grundsätzlich stärker bedient werden würde, dann trägt das vielleicht auch. Aber ich erlebe einfach in vielen Konzernen, dass dieser Sinn, also diese Begeisterung, Jörg, die du gerade so schön skizziert hast, ja, dass die häufig ja so nicht da ist.
Ein wunderschöner Fall ist für mich noch ganz kurz, bist du dran, Jörg, ist Wacken. Der Holger Hübner mit seinem Kompagnon, die wirklich über Jahrzehnte das größte Heavy-Metal-Festival der Welt aufgebaut haben. Und das alles nur durch ihren Purpose. Weil die Jungs einfach Bock hatten, richtig geile Metal-Musik nach Wacken zu holen und dann über ihren Purpose immer mehr Mitstreiter gefunden haben und das Ding jetzt einfach riesig geworden ist. Und es tut mir vom Herzen weh, dass Wacken jetzt wie andere Festivals auch dieses Jahr abgesagt werden mussten, weil das ist einfach so ein geiles Happening, was in erster Linie zurückzuführen ist auf den Core dieser beiden geilen Gründertypen.
Ja, kommt ja wieder. Und es gibt ja, weißt du, und da brauchst du gar nicht, also Wacken ist cool, das ist auch geil, so ein Purpose, aber es gibt ja auch andere Gründer, wenn man jetzt in Hamburg guckt, Fritz Kohler zum Beispiel, die haben das auch geschafft. Oder, und was ich erzählen wollte, ist, was mich wirklich geprägt hat nach meinem BWL-Studium und alles, ich habe mit Unternehmenskultur schon im Studium zu tun gehabt, aber was mich wirklich geprägt hat, ist, Jens kennt die Geschichte, ich habe nach dem Studium bei einer Kreditversicherung angefangen und konnte überhaupt 0,0 Leidenschaft feststellen. Ich habe gedacht, was will ich hier? Und dann hat mich etwas inspiriert und das will ich damit sagen, wie einfach es sein kann. Das war ein Slogan, der nannte sich Willkommen bei Freunden. Und das war damals der Slogan, vielleicht kennst du es noch, heute heißt es Zeit für Gefühle. Das war damals der Slogan von Robinson Club. Und dann bin ich zu... weißt du, ohne Geld, ne? Viele denken ja immer, man muss ganz viel Geld verdienen und alles, um glücklich zu sein und so. Und ich habe bei der Kreditversicherung viel Geld verdient. Und ich bin als Jugend- und Sportanimateur ins Ausland gegangen, weil ich diese Leidenschaft leben wollte. Und ich durfte sie da erleben. Und dann bin ich jetzt zu einem Punkt gekommen, dann kam auch alles zueinander. Es war mein Umfeld, ich war in meinem Stärkenbereich. Wir hatten ein mega geiles, ich sag das jetzt mal, auch wenn es nicht jugendfrei ist, ein mega geiles Team. Jeder hat das wirklich mit dem Herzen gemacht, was er getan hat. Und in einer solchen Atmosphäre zu arbeiten, das ist das, was ich meine, dann arbeitest du nicht. Ich habe da keine einzige Sekunde gearbeitet. Mhm. Auch wenn es Aufgaben gab, die ich nicht so toll fand. Aber ich habe es nicht als Arbeit empfunden.
Nein, und es war die Mischung zwischen einer Tätigkeit, die dich total begeistert hat, und einem Team, für das du eingestanden bist, ja?
Und das Team umfasst, der Chef hat uns den Raum gelassen.
Genau, das meine ich. Das Team umfasst jetzt auch mal den Chef, ja? Das sind sozusagen lateral und vertikal sozusagen die Personen, mit denen du zu tun hattest. Und das, ja, in Summe war dein Kontext und der hat dich begeistert. Am Ende glaube ich genau, dass es darum geht, ja?
Und die hatten diesen Slogan und ich versuche immer seit 20 Jahren und jetzt ja wir, Gott sei Dank, immer, dass die Unternehmen dahin zu bringen, dass sie ihr Warum finden und das in einen Slogan, aber nicht so Leistung aus Leidenschaft, sowas Flaches, sondern wirklich etwas, was wirklich eine Substanz hat, was man auch, wir haben ja Social Media, auch immer wieder beweisen kann. Und es ist möglich. Weißt du, viele glauben da gar nicht, dass es dann möglich ist. Früher war es schwierig. Heute in Social Media Zeiten ist das total easy going. Du musst es nur einmal tun. Und ich denke, ich würde gerne mal das ausrechnen, weil Unternehmer reagieren ja gerne auf Zahlen. Ich bin ja, merkt man gar nicht, ne, so ein Emotionsmensch. und ich würde das gerne mal in Zahlen haben. So, was verschenkt jeder Unternehmer, der nicht diesen kleinen oder großen Schritt geht?
Also ein Burnout kostet zwischen 60 und 100.000 Euro und der Mitarbeiter ist zwischen 6 und 18 Monate nicht einsetzbar.
Ja, das ist ja nur die Spitze des Eisberges.
Ja, klar.
Ja. Unheimlich viel, weißt du, diese ganzen Leute, die da hinwackeln und sagen, ja, ich muss ja. Ne? Es ist ja Kultur geworden, wenn du im Radio hörst, was mich total aufregt immer, dass die Leute da hingehen, ja, es ist wieder Montag. So als wenn, scheiße, jetzt muss ich wieder 5 Tage hier irgendwie überbrücken, damit ich mir am Wochenende wieder die Kante geben kann, damit ich diese ganze Kackwoche wieder vergessen kann. Das ist doch schon Kultur geworden bei uns, das ist doch schlimm.
Das stimmt, wobei ich da auch schon sagen würde, das ist natürlich schon auch Verantwortung nicht nur des Arbeitgebers, sondern natürlich auch jedes Einzelnen für sich selber, sich in eine Position, so wie du auch deine Kreditversicherung verlassen hast, also dann sich selber auch zu sagen, will ich diesen Job machen? Nein, er begeistert mich nicht, ich suche mir was anderes. Das machen manche auch nicht, weil natürlich auch immer Angst in diesem Konzern mitspielt. Man muss ja sein Leben verdienen und so weiter. Ja, also insofern, aber ich bin bei dir. Ich glaube nur, das ist von beiden Seiten eine Verantwortung, die da auch mitgenommen werden muss.
Also es beginnt ja immer beim Menschen, ob das jetzt ein Arbeitgebermensch ist oder ein Arbeitnehmermensch ist, du brauchst ja auch eine gewisse, einen gewissen Mut, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dich deinen Dämonen zu stellen. Deswegen sind wir natürlich auch nicht nur als Unternehmer unterwegs, sondern haben uns eben auch entsprechend mit dem Thema Coaching intensiv beschäftigt, weil wir eben helfen, diesen Menschen im Sinne von pulling things out, die Möglichkeit zu geben, ihre Ressourcen zu aktivieren, indem sie sich eben einfach mit sich selber in einen Dialog begeben. Und am Ende des Tages ist in diesem Prozess dann die Authentizität das Ergebnis. Das heißt, ich stelle mich meinen Stärken, meinen Schwächen, ich kann mich annehmen, akzeptieren, wertschätzen, so wie ich bin. Und wenn ich das geschafft habe, kann ich natürlich auch in meine Außenwelt in einen Dialog treten, weil ich kann mich dem stellen. Ich habe keine Angst mehr vor Gesichtsverlust, davor auch mal einen Fehler zu machen, davor, dass andere Leute vielleicht mehr wissen als ich, weil ich als authentischer Mensch mich akzeptiert habe. Und wenn ich das jetzt übertrage, kann ich auch als Führungskraft natürlich anders im Unternehmen führen. Ich kann aber auch als Mitarbeiter anders meine Position vertreten, weil ich ja als authentischer Mitarbeiter sagen kann, okay, das ist eine Sache, die der Chef von mir jetzt will, die ist nicht gut für mich und dafür stehe ich jetzt ein. Und wenn ich dann plötzlich auf dieser Ebene im Dialog bin, dann habe ich am Ende des Tages, das ist unsere Utopie, eben ein authentisches Unternehmen mit authentischen Mitarbeitern und Führungskräften. Und dann kann das Unternehmen natürlich mit dieser Authentizität auch am Markt anders bestehen, weil sie sich eben nicht mehr nach dem Wind drehen muss, weil es eben nicht mehr scheut, auch in eine Konkurrenz zu gehen, weil es einen Purpose hat, eine Authentizität, eine Klarheit, ist sich der Stärken-Schwächen-Profile bewusst und kann sich dann auch letztendlich dem Wind stellen, der da draußen weht. Das ist unsere, da von dieser Kaskade kommen wir, vom Mensch in die Organisation, andersrum funktioniert es nicht.
Ich sehe aber auch mittlerweile die gesellschaftliche Aufgabe von Unternehmen anders. Früher gehörte dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung mehr in den privaten Bereich. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, über den demografischen Wandel, aber wenn ich auch sehe, und ich bin ein unheimlicher Kritiker von unserem Schulsystem, ich glaube, ein Unternehmen tut sich selber einen großen Gefallen, wenn sie dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung zu sich ins Unternehmen holt und nicht guckt, was haben die in ihren Zeugnissen sondern guckt, was hat die Person für Potenzial. Ich weiß, das ist ein hoher Anspruch, aber du bist ja selber mal im Vorstand HR gewesen. Ich glaube, du kannst nachvollziehen oder auch nachfühlen, was ich meine. Dass es das Unternehmen, auch wenn es erstmal Geld kostet, wenn es Zeit kostet, aber dass es wertvolle Zeit ist, die man investieren kann. Und ich glaube auch, wenn du jemandem die Chance gibst, dass der dann auch letztendlich Fan von dir wird, von deinem Unternehmen wird und auch treuer bleibt, was keine Garantie ist, muss es aber auch nicht.
Also keine Frage. Also ich meine, das ist ja, würde ich sagen, fast ein alter Hut, jedenfalls auf Konzernebene, dass Führungskräfteentwicklung ein wichtiges Thema ist und ist ja auch für verschiedene Ebenen in so einem Konzern, vom Teamleiter über Abteilungsleiter, Bereichsleiter und wie es alles heißen mag, eben verschiedenste Karriereentwicklungsprogramme gibt. Das bedient, also das finde ich auch, ist absolut eine Aufgabe eines Arbeitgebers, das zu tun. Das bedient aber trotzdem eher wieder die rationale Seite, nämlich die linke Gehirnhälfte. Mhm. Das Emotionale kannst du natürlich ein Stück weit auch, oder finde ich, musst du auch als Arbeitgeber setzen und sagen, was verbindet uns hier emotional? Wofür treten wir hier an? Und was ist unser gemeinsamer Sinn und Zweck? Ja. Aber natürlich musst du auch irgendwo in der Person selber auf Resonanz treffen. Ja, also wenn diese Person halt nicht begeisterungsfähig ist, muss man sich fragen, ist sie dann in dem Team, an dem Platz vielleicht die richtige? Oder kann man was anderes finden, was diese Person auch einfach mehr begeistert? Ja, innerhalb des Unternehmens so oder, seien wir ehrlich, auch außerhalb des Unternehmens.
Auch richtig, genau. So. Ja. Jetzt mit Blick auf die Uhr, jetzt haben wir noch so 2, 3, 4 Minütchen. Jetzt ist ja auch immer wichtig, dass wir irgendwie was mitgeben den Hörern und den Zuschauern. Was ist denn jetzt so dein Fazit? Wo sagst du, können wir in der, wie sagt Gabor Steingart das so schön, der 8. Tag, was können wir nach Ende Corona, wenn es langsam in die Normalität geht, tun, um das ein bisschen zu befeuern und den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich diesen Themen, die für uns so selbstverständlich sind, auch mehr zu öffnen?
Also ich glaube, Personal ist da schon dran, aber sollte noch viel mehr sich darum kümmern, für ein gutes Führungskräfteprogramm zu sorgen. Also das fängt erstmal auf Mitarbeiterebene an, indem ich vernünftig identifiziere und auch wirklich umfassend weiß, wo meine Leistungs- und Potenzialträger eigentlich sitzen, welche Potenziale diese Menschen haben und wie ich die vielleicht fördern kann. Das ist Schritt 1. Aber beim Thema Führung dann, Führungskräfte, die ja eigentlich diejenigen sind, mit denen ich als Vorstand oder als Unternehmer eben auch nach vorne marschieren muss, die tatsächlich ein bisschen stärker nochmal wieder auszubilden und ihnen zu vermitteln, was eigentlich ihre Rolle ist, was ich von ihnen erwarte. Nicht nur im Sinne von einen klaren Auftrag geben, sondern eben auch, welche Werte ich vermitteln möchte. Also das aus meiner Sicht ist ein wichtiges Postulat. Und das ist auch nicht nur ein HR-Thema, sondern am Ende eins, das finde ich, der gesamte Vorstand oder der Inhaber eines Unternehmens absolut mittragen muss.
Ja, ja. Ja, und dieses Thema Haltung, ne? Letztendlich, mit welcher Haltung tue ich etwas? Ich glaube, oder Haltung und auch Absicht, was ist meine Hidden Agenda, ne, als Mensch? Und da sind wir wieder ganz schnell beim Warum. Und wenn, ich glaube, dass jeder, und da hast du, bin ich auch hundertprozentig bei dir, es ist nicht nur eine Aufgabe von Führung, es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, sich die Frage zu stellen. Und auch für ein Warum für sein Leben. Aber ich habe mit Jens mal über das Thema, als wir uns kennengelernt haben, über das Thema Beziehung gesprochen. Und da sind wir sehr schnell dahin gekommen. Ich bin in einer über 20-jährigen Beziehung und Jens in einer über 30-jährigen Beziehung. Wenn ich mich aber so umgucke, wie viele Menschen nur ganz kurzfristige Beziehungen haben, ich sehe das auch bei mir im Freundeskreis ganz aktuell wieder. Und da stelle ich fest, dass dieses Thema Werte, Haltung, auch mal, wenn es mal knifflig wird, mal etwas durchzustehen, anstatt wegzulaufen. Da scheint in vielen, also da bist du schon im Mikrobereich schon sehr, sehr dabei, dass die Leute gar nicht mehr die Bereitschaft haben, eine Beziehung einzugehen, für Werte einzustehen, sondern das ist immer nur dieses Kurzfristige. Und ich glaube, da sollten wir wieder hinkommen, dass wir unsere Beziehung wirklich als langfristiger sehen, auch im Unternehmen.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt jedem, also ob ich mich in eine Position setzen würde oder wollen will, anderen zu raten, langfristige Beziehungen zu führen. Ich würde aber so weit mitgehen zu sagen, dass wir ein anderes Wertesystem wieder vermitteln sollten und dafür Sorge tragen sollten, dass wir Führungskräfte auch daran ausbilden oder daran messen. Und ich bin dafür, dass man Führung auch mal als Stresstest verprobt, durchaus mal in Krisensituationen, weil dieses sich füreinander einstehen, nicht aufgeben, den Letzten nicht zurücklassen, sondern wirklich auch mitzunehmen, klare Kante zu zeigen, das sind Eigenschaften, die irgendwie ein bisschen, oder Tugenden schon fast, die sind ein bisschen unter die Räder gekommen oder jedenfalls spielen die nicht mehr so ständig eine Rolle. Und ich glaube, das uns wieder ein bisschen bewusster zu machen, in den Alltag stärker zu integrieren, täte jedem ganz gut.
Ja, und mein persönliches Fazit ist, ich würde mich freuen, wenn mehr Leute sich trauen, an sich zu arbeiten. Kurzer Vergleich, vor 15 Jahren gab es die Restrukturierungsbranche natürlich schon, aber da gab es noch keine Investoren in Krisensituationen, da gab es noch nicht die Systeme hin und her. Wenn ich heute, da gab es das Schutzschirmverfahren noch nicht, die Eigenverwaltung noch nicht. Wenn ich heute sehe, was nach 15 Jahren möglich ist an Restrukturierungsmaßnahmen, um das Unternehmen im Kern zu erhalten, dann muss ich sagen, hat sich das wahnsinnig professionalisiert. Und so ist es auch in der Begleitung von Führungskräften. Also so ein bisschen was die Heuschrecke für Private Equity, das ist das Räucherstäbchen für Coaching. Es wird in die völlig falsche Esoterik-Ecke gestellt. Es sind heute ausreichend gute Business-Coaches unterwegs, die ein sehr gutes Verständnis haben von auch Unternehmensführung, weil sie es selber nämlich gemacht haben und sich nach der Unternehmensführung oder während der Unternehmensführung parallel zum Coach haben ausbilden lassen. Und insofern ist der mittelständische Unternehmer da nicht allein gelassen. Der ist sowieso allein, an der Spitze ist er einsam. Aber da draußen gibt es Leute, die nicht nur ihn verstehen in seiner Rolle, sondern die ihm auch helfen können, sich so mit sich selbst zu beschäftigen, dass er mit einer größeren Klarheit aus diesem Prozess rausgeht und sich dann den Unsicherheiten, die da draußen auf ihn warten, auch entsprechend stellen kann. Und das wäre mein Wunsch, dass man sich einfach traut, auf Leute wie Jörg und mich auch zuzugehen, uns auszuprobieren, um dann eben hoffentlich festzustellen, dass es tatsächlich eine Hilfe ist zur Selbsthilfe. Ja, wunderbar. Also wir haben jetzt Minute 50 erreicht. Ich würde sagen, es hat einen riesen Spaß gemacht. Wiebke, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Müssen wir unbedingt fortsetzen. Wann kommt dein neues Buch raus?
Nächste Woche wahrscheinlich.
Nächste Woche. Also nächste Woche. Für die das im April 2023 hören, nächste Woche, das ist Ende April 2020. Das heißt, ihr, die das in der Zukunft hört, ihr könnt das Buch auf jeden Fall schon kaufen. Die, die das heute hören, ab nächste Woche anstellen im Buchladen, 2 Meter Abstand halten. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei euch, verabschiede mich jetzt bei euch und wünsche euch einen tollen Tag.
Danke an euch. Vielen Dank.
Vielen Dank, Wiebke. Hat echt Spaß gemacht.
Finde ich auch. Also insofern, in dem Sinne, lasst uns fröhlich und zuversichtlich nach vorne marschieren und ich teile eure Vision. Lasst uns doch gemeinsam daran arbeiten, dass wir ein anderes Bild oder eine andere Art von Führungskräfte der Zukunft entwickeln können.
Ja, super, super Schlusswort. Danke.
Danke dir.
Tschüss. Tschüss.